Wir hatten gestern etwas von Gottes Segen gehört. Heute möchte ich etwas darüber sagen, wie manchmal Menschen bestimmte Dinge annehmen, die scheinbar von Gott kommen und Segen bringen, aber doch in die Irre führen. Und interessant ist, dass wir in der ganzen Bibel von Anfang an bis hin zum Schluss gewarnt werden vor falschen Wegen, vor falschen Entscheidungen, auf falsche Stimmen zu hören und so weiter. Wir lesen zunächst ein Wort aus dem 1. Johannesbrief im 4. Kapitel von Vers 1 an. Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er kommen werde, und er ist schon jetzt in der Welt. Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden, denn der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Sie sind von der Welt, darum reden sie, wie die Welt redet, und die Welt hört sie. Wir sind von Gott, und wer Gott erkennt, der hört uns. Wer nicht von Gott ist, der hört uns nicht. Darum erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums oder den Geist der Verführung. Bis dahin. Die Bibel also ist die Wahrheit. Und wenn wir in die Bibel hineinblicken, wird sehr viel von der Wahrheit gesprochen. Als erstes sehen wir, Gott ist der Gott der Wahrheit und der Liebe. Das wird uns immer wieder gesagt. Und Gott ist auch wahrhaftig. Weiter, Jesus Christus sagt von sich, ich bin die Wahrheit. Nicht, ich sage die Wahrheit, ich habe die Wahrheit, sondern ich bin sie in Person. Wer mich annimmt, hat die Wahrheit. Wir lesen weiter vom Heiligen Geist und das lesen wir hier gerade in dem Text, den wir vor uns haben, nämlich der Geist Gottes. Es ist der Geist der Wahrheit. Es gibt viele andere Geister, falsche Geister, Lügengeister, Satansgeister, die Menschen verführen, die nicht ankommen und sagen, wir sind der Teufel oder ich bin der Teufel, sondern die oft ankommen und sagen, ich bin Gott, ich bin Gottes Geist, reden fromm, aber verdreht bringen sie Gottes Wort an und verführen so manche, die nicht sattelfest sind, die die Bibel nicht richtig kennen oder die Bibel nicht lesen. Und deshalb ist es wichtig, das Wort Gottes zu lesen, und es zu studieren, es ist das Wort der Wahrheit. So lesen wir es in Jakobus 1, Vers 18. Und durch dieses Wort der Wahrheit wird ein Mensch überhaupt wiedergeboren. Wenn er es hört und dem vertraut und dann zu Jesus kommt, wird er ein neuer Mensch. Er wird Gottes Kind dadurch. Durch Gottes Wort wirkt der Geist der Wahrheit. Dann sehen wir im 3. Johannesbrief, im 8. Vers, da heißt es, dass wir Mitarbeiter der Wahrheit sein sollen, nämlich das Evangelium verkündigen. Das ist die Wahrheit. Wenn wir schweigen, dann verkündigen wir die Wahrheit nicht. Dann lassen wir die Menschen in der Lüge. Und deshalb müssen wir uns zu Jesus bekennen. Deshalb müssen wir von der Bibel reden. Deshalb müssen wir Gottes Wort eben ausbreiten in dieser Welt. Und warum das auch alles besonders? Weil nämlich der Gegengeist da ist. Nämlich, es ist der Teufel mit seinen Lügen. Wir lesen es in der Bibel, wie Jesus selber es sagt, dass der Teufel der Vater der Lüge ist. Johannes 8, Vers 44. Und weiter, wir sehen, dass der Antichrist mit lügenhaften Zeichen einmal auftreten wird. Und hier wird uns gesagt im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, dass der Geist dieses Antichristen, der später auftreten wird und der aus dem Abgrund kommt, dass der jetzt schon in der Welt ist. Und wann war das? Als der Apostel Johannes lebte. In dieser Zeit schon, 2000 Jahre sind vergangen. Ja, wie viel mehr hat er schon gewirkt und verdorben? Und wir gehen mehr und mehr der Endzeit zu. Und deshalb wirken diese bösen Geister in besonderer Weise. Und deshalb müssen wir wachsam sein. Der falsche Prophet wirkt auch in der Endzeit. Er verführt durch Zeichen und Wunder sogar. Lesen wir mal Offenbarung 13. Der lässt sogar Feuer vom Himmel fallen. Und die Leute denken, oh, der hat die Kraft Gottes. Er lässt so eine Figur machen, die erweckt er zum Leben scheinbar. Und sie sagen, seht ihr, der schafft Leben. Also ist er Gott, der Antichrist. Und dann wird der Teufel angebetet und der Antichrist. Die Massen fallen darauf rein, weil sie die Bibel nicht kennen. Und weiter, verführerische Geister sind unterwegs. Im 1. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 1 und 2. Nämlich, dass in der letzten Zeit, das sagt der Heilige Geist ausdrücklich, Rhetos, nämlich, dass Satan auftreten wird mit lügenhaften Zeichen. Falsche Geister. Und deshalb müssen wir uns wappnen. Gott will durch seine Wahrheit einmal in seine Gemeinschaft hineinziehen, aber er will uns auch bewahren vor dem Bösen. Die Wahrheit tut der Herr uns kund. Einmal durch das Wort, das ist die Bibel, und durch den Heiligen Geist. Aber beide wirken sie zusammen. Ich kann nicht sagen, der Heilige Geist hat mir gesagt, das und das, und in der Bibel steht das Gegenteil. Aber ich habe solche Leute immer wieder getroffen, die sagten es, aber mir persönlich hat der Geist Gottes gesagt, ich darf das tun und ich soll das tun. In der Bibel stand das Gegenteil. Ich habe hier schon irgendwann mal erzählt, ich habe es in Sibirien erlebt, in einer Gemeinde. Eine Frau wurde weggeschickt von ihrem Mann, er hat sich scheiden lassen und er kam in eine Gemeinde, wo ich gerade evangelisierte. Und wir fragten, bist du gläubig? Ja. Bist du verheiratet? Ja, ich war verheiratet. Ich bin geschieden. Ja, wieso? Der Mann ist wohl ungläubig. Nein, nein, der ist gläubig. Ja, wieso? Hat er sich scheiden? Ja, der hat eine Vision gehabt. Und noch einige Geschwister in dieser extremen Gemeinde. Er soll sich von mir scheiden lassen. Ich sei nicht die richtige Partnerin. Und so hat er sich scheiden lassen. Und ich sage, und wie geht's weiter? Wird er wieder heiraten? Ja. Heute heiratet er gerade eine Schwester, eine Jüngere und aus derselben Gemeinde. Hat keiner etwas dagegen gesagt, weil in der Bibel es doch da steht? Da sagte sie, sie sagen, der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Stell dir mal vor, wie hier Gottes Wort verdreht wird. Gottes Wort, das hier steht, das soll töten. Nur der Geist Gottes sagt die Wahrheit. Da überhebt man sich über Gottes Wort. Und das kann man heute so viel erleben. Der Herr hat mir gesagt, und wie leichtfertig wird das oft gesagt, ich weiß, dass der Herr was zeigen kann, kann uns klar führen. Aber manche sind so schnell dabei. Der Geist hat mir gesagt, Gottes hat mir gesagt, ich soll die Sachen so pflanzen. Und ich muss den Geschwistern sowieso sagen, sie sollen das und das so tun. Und das funktioniert überhaupt nicht. Haben wir alles erlebt, auch meine Frau. Wir haben solche Leute, im Bekanntenkreis sogar. Es ist schlimm. Und nun müssen wir auf die Wahrheit zurückgreifen. Deshalb werden wir hier ermahnt. Jesus sagt einmal in Johannes 17, Vers 17, heilige sie, nämlich seine Nachfolger, meint er, in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Und deshalb müssen wir uns immer wieder an die Bibel wenden. Und hier ganz kurz einmal zu dem, was ich gerade gelesen habe, 1. Johannes 4, 1 bis 5. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister. Also nicht einfach alles schlucken, was gesagt wird. Und besonders eben von den besonderen Dingen. Was habe ich nicht alles gehört von Prophezeiungen, die überhaupt nicht stimmten, die sich auch nicht erfüllten und die auch nicht mit der biblischen Aussage zusammenpassten. Da müssen wir doch mal hinhören. Aber dann höre ich immer wieder, wie Leute sagen, ja, aber das hat mir gefallen und das hat mich getröstet, das hat mich gestärkt, obwohl es gar nicht in der Bibel steht so. Nur weil die Person das so sagte. Ich werde ein paar Beispiele nachher bringen. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist. Auch wenn es fromme Aussagen sind. Der Teufel, er kommt auch als Engel des Lichtes, so lesen wir es im Neuen Testament. Er kommt mit der Bibel unterm Arm. Da können 90% wahr sein, aber 10% Irrlehre. Und gerade das verführt. Prüfe die Geister, heißt es hier. Dokimazo, du heißt dieses griechische Wort dafür. Prüfen heißt nämlich untersuchen. Das heißt, etwas herausfinden, ob es echt ist, ob es bewährt ist. Wir müssen also beurteilen lernen. Und das kann man eben nur, nicht weil man eine Geisterunterscheidungsgabe hat, die es auch gibt, sondern dass wir die Bibel kennen und von daher wissen, das und das ist falsch. Meine Mutter war eine einfache Hausfrau, aber die kannte die Bibel. Und da kamen an Zeugen Jehovas und alle möglichen. Die wusste sich zu wehren. Die sagt, aber in der Bibel steht so und so und so. Nicht, da müssen wir keine großen Theologen sein. Aber die Bibel lesen im Zusammenhang und nicht bloß eine Losung. Nicht bloß ein einzelnes Wort. Zusammenhänge kennen. Themen kennen aus der Bibel. Was sagt Gott, wenn hier das so steht, wie steht es sonst noch in der Bibel? Was wird dazu gesagt? Und das ist eine Bibelarbeit, die wir tun müssten, persönlich auch. Und natürlich in der Gemeinde. Dazu sind Bibelstunden da. Und nun prüft alles, ob es von Gott her ist. Und das Gute behaltet, heißt es an einer anderen Stelle. Und hier heißt es weiter in Vers 2, hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Und das war nun ein Punkt nur. Nämlich, jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus ins Fleisch oder im Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Was bedeutet das? Im Fleisch gekommen. Wir sind doch alle im Fleisch, nicht? Nein, hier ist das gemeint. Dass Jesus Christus Gott ist. Dass er beim Vater war. Dass er in der Herrlichkeit war. Dass er Himmel und Erde mitgeschaffen hat. Nach Kolosser 1 und so weiter. Und dann hat er das drangegeben. Nach Philipper 2. Er hat sich entäußert, ist Mensch geworden, ins Fleisch gekommen. Das bedeutet, dass er Gott ist, Gottes Sohn ist. Und wer es nicht bekennt, wird gesagt, der ist Antichrist. Und heute will man das alles zusammenbringen, den Islam und Christentum. Ach, wir haben ja alle einen Gott und wir können uns alle wunderbar verstehen. Wir müssen nicht Muslime hassen, das dürfen wir als Christen gar nicht. Aber wir müssen nicht unseren Glauben zusammenschmeißen. Denn im Islam wird Jesus abgelehnt als Gottes Sohn. Er ist ja nur höchstens ein Prophet. Und selbst wenn man an Jesus glaubt, wird man noch umgebracht von den fanatischen Leuten. Sondern hier müssen wir das auseinanderhalten. Wir wollen diese Leute lieben, aber wir übernehmen nicht den muslimischen Glauben. Das können wir nicht. Und so auch wie viele andere sagen eben, Jesus ist ja nun ein sehr guter, ein Vorbild, er hat die Bergpredigt gehalten, so wie es Heiner Geißler letztens sagte, nicht wahr? Er sagt, ich bin auch Christ, aber ich glaube nicht, dass, also ich weiß nicht genau, ob es Gott gibt. Was ist das für ein Glaube? Christ sein, nur ein bisschen angefärbt sein, so ein bisschen danach leben, nicht wahr? Das ist ja gut, moralisch gut und so weiter. Nein, nein. Hier geht's darum, wer ist Jesus? Und die Bibel sagt, er ist Gott, er selber hat es unter Eid ausgesagt. Als er vom Hohenpriester gefragt wurde, bist du der Sohn des lebendigen Gottes? Und er hat gesagt, du sagst es. Das bedeutet, jawohl, es ist so. Nun können wir doch nicht Jesus als Lügner hinstellen. Aber hieran erkennen wir es schon. Und es gibt viele, viele, die nennen sich Christen, sogar Theologen genug, die Gotteskindschaft Jesu oder die Gottessohnschaft Jesu leugnen und ihn verachten darin auch. Kinder, ihr seid von Gott und hier sind die wirklich Gläubigen angesprochen. Ihr seid aus Gott, heißt es hier, aus Gott heraus geboren und habt jene überwunden. Wen denn? Wen habt ihr überwunden? Wen habt ihr besiegt? Nein, die Irrlehrer. Er sagt, ihr müsst euch nicht alles gefallen lassen. Ihr müsst euch nicht übertölpeln lassen, nicht besiegen lassen, sondern ihr sollt siegen. Ihr müsst Bescheid wissen und widerstehen und sagen, wir glauben an Jesus Christus allein. Er ist der Herr. Und deshalb müssen wir es auch sagen, wie es die Apostel gepredigt haben, Apostelgeschichte 4, Vers 12. Es ist in keinem anderen Namen das Heil. Es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen errettet werden, als im Namen Jesu. Oder Jesus selber sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das ist natürlich etwas gegen die anderen Religionen. Da sind wir die Außenseiter. Wir sind die Menschenfeinde auf einmal. Aber das hat Jesus schon gesagt. Sie werden euch verachten. Sie werden euch verfolgen. Mich haben sie auch verfolgt. Wer bewusst auf der Seite Jesu steht, muss damit rechnen, dass er angegriffen wird. Gerade weil er als bewusster Christ lebt und ein Segen ist. Das ist normal. Manchmal scheuen wir uns davor. Wir haben oft Angst. Und das sollten wir eben nicht. Wir sind aus Gott. Die anderen sind nicht aus Gott, obwohl sie sich oft Christen nennen. Es gibt viele Leute, die heißen Schneider. Aber die können nicht mal einen Knopf annähen. Sie sind eben keine Schneider. Und dann könnten wir die anderen Namen Müller nennen, nicht wahr, und so weiter. Die können kein Malen und so weiter, gar nichts. Ja, man hat den Namen, ich bin Christ, und in Wirklichkeit ist nichts dahinter. Christus spielt keine Rolle in ihrem Leben. Und nun heißt es hier, nämlich, und es ist der Geist des Irrtums, dem man verfällt. Wer nicht aus Gott ist, der hört uns nicht. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den des Irrtums. An dieser Stelle bedeutet das Wort Plane, das ist das griechische Wort, nämlich auch etwas Falsches, bewusst Falsches, eine Täuschung. Der Geist der Täuschung, der bewusst uns in die Irre führen will. Nicht bloß, dass ich mich mal halt irre, nicht wahr? Sondern nein, ich werde direkt da hineingeführt. Das ist viel drastischer noch. Und in dieser Zeit leben wir. Die Stimmen sind so groß. Was gibt es da nicht für Schriften? Was gibt es da nicht für Radiosendungen, Fernsehsendungen? Alles Mögliche. Nicht allein schon über Gott und die Natur. Immer wird davon gesprochen, die Evolution. Wie die das so schön eingerichtet hat, da möchte ich bloß wissen, was ist das? Die Evolution, die kann doch nichts einrichten. Ist doch Zufall, oder? Was eine Dummheit manchmal von Leuten, die angeblich wissenschaftlich argumentieren. Und unsere Kinder müssen das in der Schule hören. Wir lesen das, wir hören das in manchmal den schönsten Sendungen, manchmal Sendungen über das Tierreich. Wunderbar, aber was gesagt wird? Und dieser Quark, nicht wahr, der darf nicht in unser Herz, in unser Denken hineinkommen. Da müssen wir uns bewahren, ein Nein dagegen setzen. Nun sehen wir hier erstens, die Bibel warnt uns vor falschen Geistern und Irrlehren. Damals war schon der Apostel Paulus sehr besorgt. Er kam von seiner letzten Missionsreise, das war die dritte, und machte unterwegs Halt in Ephesus und Milet. Und er ist besorgt um die Gemeinden dort. Er warnt die Ältesten dieser Gemeinde und er sagt es, ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Also von außen wird die Gemeinde angegriffen. Das geschieht hin und her. Ihr seht es in den muslimischen Ländern ganz besonders. Da sind die Wölfe von außen. Man sagt ja immer, die Wölfe seien so harmlos. Nicht? Man soll sie ja wieder in Deutschland schön verbreiten lassen. Ich weiß es von Sibirien her, ich weiß es von der polnischen Grenze her, wo ich im Winter war, wie mir Leute sagten, wir können abends keine Bibelstunden durchführen, am Außenbezirk sogar von St. Petersburg, weil die Wölfe die alten Leute anfallen. Von wegen harmlos. Ich habe es erlebt in einer Gegend, wo Arbeiter aus dem Wald kamen und einen kam Wolfsrudel. Zwei sind losgerannt, der eine hat es noch auf das Dach des Wartehäuschens geschafft, wo der Bus kam, und der andere ist zerrissen worden von den Wölfen. Wenn die richtig Hunger haben, es ist Winter, dann sind sie nicht mehr so. Und so sind Wölfe. Hier werden Menschen beschrieben, die gegen die Gemeinde Jesu vorgehen. Und dann denken, wie zum Beispiel manche Muslime oder sogar in Indien, Hinduisten und so weiter, die einfach Menschen totschlagen, weil sie meinen, nach ihrer Religion sei das richtig. Und sie meinen, wie Jesus einmal sagt, sie würden einen Gottesdienst tun, so wie das auch die Juden mit Christen damals gemacht haben. Und damit müssen wir rechnen. Also einmal das von außen her. Das ist oft erträglicher noch. Aber dann heißt es weiter. Und dann aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger auf ihre Seite zu ziehen. Mitten aus der Gemeinde gibt es manchmal Leute, die nicht zufrieden sind, dass sie nur Glieder sind, Mitarbeiter. Nein, sie wollen die Macht ausüben. Und dann wird was Besonderes gelehrt. Und dann wird geredet, ach, die sind ja alle nicht richtig, auch unsere Ältesten sind nicht richtig, der Pastor ist nicht richtig, nicht wahr? Aber ich hab's. Und finden immer ein paar Leute, die dann auf ihre Seite gehen, nicht wahr? Und dann richtig sektiererisch wirken. Falsche Lehre. Um Macht auszuüben. Allein schon da. Auch das gibt es. Und deshalb sollen wir wachsam sein. Es ist interessant, wie Verführung sein kann. Auch manchmal durch Egoismus. Wir haben eine Geschichte im 1. Königebuch, Kapitel 13. Da muss ein jüngerer Prophet in das Nordreich gehen, wo König Jerobeam ist, ein gottloser Mann, der sich aber zu einem hohen Priester aufgeschwungen hat und nun einen Gottesdienst hält und gerade am Opfern ist. Und dieser junge Prophet, er muss dazwischen schreien, hier wird Gott einmal richten, er wird strafen und hat ein paar Dinge gesagt. Und dann wird der König Jerobeam böse und sagt, packt ihn! Und als er die Hand ausstreckt, kann er sie nicht wieder zurückziehen. Sie wird wie Beton. Und dann fängt der an zu betteln und sagt zu dem Propheten, bete zu deinem Gott. Und dann tut er es auch und dann sagt er, ach weißt du, komm, ich lade dich ein, das war ja nur ein Missverständnis. Ich gebe dir sogar noch Geld und so weiter, aber komm, nicht wahr, wir wollen gute Freunde sein. Und dann sagt dieser junge Prophet, Gott hat mir gesagt, du sollst weder essen noch trinken hier. Du sollst sogar auf einem anderen Weg wieder zurück nach Judäa gehen. Und das tue ich. Und das hat er gemacht. Er ist gehorsam. Und jetzt ist er weg. Und hier aus diesem Gottesdienst, da gehen ein paar junge Leute nach Hause und ihr Papa muss wohl Evangelikaler gewesen sein, ein Prophet. Er war kein falscher Prophet, nein, nein. Er war Prophet. Und wahrscheinlich sagte Papa, das war deine Linie. Ah, sagt er, schade, dass ich den nicht gehört habe. Den will ich aber doch gerne begegnen. Nicht wahr? Und dann ist er dem nachgeritten. Er war schon ein alter Mann, aber hat einen Esel genommen, ist nachgeritten und hat sogar den Jungen eingeholt. Und er sagte, ich lade dich ein, bei mir zu essen, zu übernachten und so weiter. Wir wollen Gemeinschaft haben. Nein, sagt der Prophet, ich darf nicht, weder essen noch trinken, ich muss sogar auf einem anderen Weg zurück. Was sagt er? Er sagt, ich bin auch ein Prophet wie du. Bin auf deiner Linie und deshalb sage ich dir nichts falsch, sogar ein Engel ist mir erschienen und hat mir gesagt, ich soll dich in mein Haus holen. So, und der Junge lässt sich beirren. Und hat das Gott so hingenommen? Nein, nein. Er ging hin und als er beim Essen war, kam ein Wort des Herrn und der alte Prophet musste es ihm sagen. Du wirst sterben, weil du Gottes Wort gebrochen hast. Du warst nicht gehorsam. Und dann ist er wieder los und dann hat ein Löwe ihn überfallen. Gott nimmt es mit seinem Wort genau. Und wir sehen, wie die Verführung sogar durch eigenmächtiges Denken und Wünschen den Geist Gottes und den Willen Gottes übertönt. Auch das ist möglich. Nicht? Es wäre ungefähr so, als wenn ein junger Mann, der vielleicht noch hässlich ist und nichts kann und keinen guten Ruf hat, zum schönsten und besten Mädchen sagt, der Geist Gottes hat mir gesagt, ich soll dich heiraten. Nein, nein, da kann der Verstand auch eine Rolle spielen, nicht? Da muss man das auch noch beobachten und von wegen mich betören lassen, weil der Geist Gottes es mir gesagt hat. Und heute hört man das so viel. Bitte Ich bin dafür, wir müssen auf den Geist Gottes hören, aber es muss immer im Einklang mit dem Wort Gottes sein und es muss in Nüchternheit geschehen. Das ist also ganz, ganz wichtig. Ja, wir haben auch andere Stellen noch, nicht wahr? Wir sehen zum Beispiel in 1. Könige, Kapitel 18, wo die Königin Ehesebel eine andere Religion hat. Und sie hat 450 Baalspriester und 400 Aschera-Priester. Und die sind alle gegen Elia. Elia steht äußerlich, in der Öffentlichkeit, allein da, für Gott, mein Gott, vor dem ich stehe. Eine schlimme Sache. Aber dann sehen wir, wie schließlich Gott den Sieg schenkt und sie alle blamiert werden und der wahre Gott sich zeigt. Aber die Religion in der Übermacht, fremde Götter im Volke Gottes, Israel. Oder 1. Könige 22, das ist auch eine interessante Geschichte. Israel war damals geteilt. In Juda regierte der König Josaphat, ein wirklich gläubiger Mensch, ein Beter, einer, der auf Gottes Wort stand, sogar Gottes Wort mit verkündigt hat. Und er kommt jetzt, macht Staatsbesuch im Nordreich bei König Ahab, der eigentlich ein gottloser Mann war. Und dann seine Frau Isabel, die eben diese falschen Götter hatte. Und er sagt zu diesem König, der gläubig war, willst du dich mit mir ziehen, gegen die Syrer kämpfen? Damit wir wieder die Dörfer, die uns gehörten, zurückgewinnen von den Feinden. Dann sagt er, ja, ich bin gern bereit mitzukämpfen, aber wollen wir doch erst Jahwe fragen, also den wahren Gott fragen. Da sagt er, ja, kein Problem, guck mal, 400 Propheten habe ich hier. Und die fingen an zu weissagen, nicht im Namen irgendeines Gottes, im Namen Jahwe. Da muss man doch beeindruckt sein, das ist doch der Gott, der sich offenbart hatte. Aber sie logen alle. Aber sie waren sich einig. Und das war beeindruckend. 400 sagten das Gleiche. König Ahab, geh in den Krieg. Du wirst die Dörfer gewinnen, du kommst mit Sieg zurück. Sollte man nicht so denken? Normalerweise ja. Ist doch die Masse. Wir müssen doch einig sein. Und im Namen Jahwes haben sie geredet. Und dann sagt Josaphat, hast du nicht einen echten Propheten? Der hat einen Durchblick. Seht ihr? Dieser Mann, der König war, der aber Gottes Wort liebte, hatte deswegen Durchblick. Er wusste, das ist gemacht, das ist gelogen. Und dann sagt dieser Ahab, ich habe schon noch einen, aber der taugt nichts, der gefällt mir nicht. Der sagt mir nie was Gutes. Das ist ja, man will ja mal was Schönes hören, ne? Aber der sagt mir die Wahrheit und die gefällt mir nicht. Also, und dann muss er kommen, und der heißt Micha. Und er muss schließlich dann aufdecken und sagen, ich sah den Herrn sitzen auf erhabenem Thron. Ich habe es miterlebt, wie dort abgehandelt wird über den König Ahab, wie über ihn gesprochen wird, wer will ihn verführen, dass er in den Krieg geht und dabei umkommt. Das Gericht Gottes sollte dadurch vollstreckt werden über den gottlosen König. Und eine sagt das und der andere sagt das, heißt es dort. Und dann tritt ein Geist vor und sagt, ich will ein Lügengeist sein. Was im Himmel? Gott gebraucht auch die bösen Geister. Da muss man die Bibel richtig kennen. Nicht? Die sind gegen Gott einerseits und müssen ihm gehorsam sein. Als damals die Ägypter Israel nicht ziehen lassen wollten, hat Gott böse Geister in dieses Land geschickt, die sogar die Erstgeburt töteten. So steht es in der Bibel. Das müssen wir lesen. Gott gebraucht auch böse Geister zum Gericht. Und das hat er da eben auch getan. Und dann ist dieser böse Geist in diese 400 Propheten, die sagten, wir sprechen im Namen Jahwes. Da wurde natürlich der Anführer dieser Gruppe böse und hat dem wahren Propheten eine Ohrfeige gegeben. Aber der sagte, du wirst es ja sehen. Und dann passierte es, dass König Ahab umkam. Und die Wahrheit kam zutage. Einer hatte das Recht. Er hatte den Geist Gottes und die 400 nicht. Und so ist es sehr oft beeindruckend, dass in manchen Gemeinden Irrlehren einbrechen, Umfallerei und all so ein Zeug und sagen, aber die machen das doch alle. Und die wachsen doch, die Gemeinden. Aber wenn die biblische Botschaft nicht stimmt, dann ist das nicht Gottes Wohlgefallen. Er will, dass wir bei der Wahrheit bleiben. Was bringt es zum Beispiel, wenn wir rückwärts fallen? Ich habe es gesehen in Südamerika, in Argentinien, Fredson, Evangelist, der von Benny Hinn eine Jacke zugeworfen bekam, und der Benny Hinn hatte an Gräbern gebetet, an zwei Propheten, die immer Leute schon umgeschmissen hatten in ihren Versammlungen. Und der warf ihm die Jacke zu und da fiel der Fredson um. Und dann hatte er die Gabe bekommen, auch Leute umzuschmeißen. Ich habe ein Video zu Hause, das könnte ich euch vorführen. Nicht nur Einzelne fielen um, wenn sie nach vorne kamen, sondern er gebot dem Heiligen Geist, schwenkte die Jacke und schrie, Maß, mehr. Und dann fielen sie um zu Hunderten mit ihren Stühlen rückwärts. Ist das biblisch? Sowas finden wir nirgendwo in der Bibel. Da mögen Leute gläubig sein, aber diese Lehre ist falsch da drin. Und es sind oft Leute, die verführt sind, die haben Jesus angenommen und machen solch Blödsinn mit. Und deshalb müssen wir aufpassen. Ist es biblisch oder nicht? Finden wir irgendwo so eine Versammlung in der Bibel, wo man rückwärts fällt? Vom Rückwärtsfallen steht das in Jesaja 28. Das ist negativ. Wisst ihr, ich rede eigentlich nicht gern darüber. Das hörte sich vielleicht so an, als wäre ich nur gegen andere. Ich liebe die Gotteskinder an allen Kreisen. Und das habe ich bewiesen. Ich bin fast 60 Jahre jetzt unterwegs. Aber falsche Lehre muss ich ablehnen. Und die geht durch viele Gemeindegruppen. Wir haben es anders. In Jeremia 44, da haben Juden, Israeliten die Himmelskönigin angebetet. Kapitel 44 und dann noch ein anderes Kapitel. Die haben gesagt, seitdem wir die Himmelskönigin, war eigentlich eine Sechskönige, eine Sechsgeistin. Nicht wahr? Seitdem wir das tun, haben wir Segen. Geht's uns gut. Macht der Teufel auch. Nicht? Und heute, was ist die Lehre des Papstes? Immer noch, obwohl die evangelische Kirche, Leute eben sagen, wir müssen wieder mit den Katholiken zusammenkommen. Sie ist diejenige, die uns zu Jesus führt. Ich habe es in Südamerika gesehen, große Plakate, durch Maria zu Jesus. Wo steht das in der Bibel? Nichts gegen Katholiken. Ich kenne feine, gläubige Katholiken, die nach der Bibel leben. Aber diese Lehre ist falsch. Und da kann ich nicht einfach sagen, wir müssen alle wieder zusammenkommen. Oder da, wo das Abendmahl einfach dann eine Transformation ist, wo dann wieder der Leib wirklich da sein soll. Steht doch gar nicht da in der Bibel. Und deshalb müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir müssen die Leute achten, die anderen. Und wer wirklich gläubig ist, ist mein Bruder, meine Schwester. Aber es gibt bestimmte Lehren, muss ich ablehnen. Und da kann ich keine Gemeinschaft mit haben. Das sind ebenso bestimmte Dinge. Wir lesen in 2. Korinther 11, 1-4, dass Paulus besorgt um die Gemeinde in Korinth. Und er sagt dort, wenn einer zu euch kommt und einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder einen anderen Geist ihr empfangt, den ihr durch uns nicht empfangen habt, und ein anderes Evangelium annehmt, dann ertragt ihr das recht gerne. Es gefällt euch. Das klagt er hier. Er sagt, ich bin so besorgt um euch. Ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Aber ich bin in Sorge. So wie Eva von der Schlange verführt wurde, so steht ihr davor, dass ihr genauso verführt werdet. Und nämlich ein anderer Jesus. Man spricht von Jesus, aber er ist nicht mehr der Sohn Gottes. Er ist nicht mehr der eigentliche Retter. Er ist bloß noch ein Vorbild und ähnliches mehr. Oder einen anderen Geist empfangen. Ein falscher Geist. Wo man ja dann auch noch meint, du musst eine Geistestaufe noch extra bekommen. Müssen wir nicht. Denn wer Jesus angenommen hat, hat den Geist Gottes. Wo steht das? Epheser 1, Vers 13. Da ihr gläubig wurdet, seid ihr versiegelt worden durch den Heiligen Geist. Und dann heißt es, der Geist Gottes ruht auf euch, der Geist Gottes wohnt in euch. Ich muss nicht eine besondere Geistestaufe haben. Was ich haben soll, ist die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das hat dann aber nichts mehr, indem ich jetzt besondere Zeremonien machen, sondern ich lebe im Gehorsam dem Herrn gegenüber nach dem Wort Gottes und so werde ich mehr und mehr erfüllt. Das ist der Unterschied. Wir lesen in 2. Petrus 1. Es gab aber auch viele falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen, indem sie den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Oder wir lesen in Titus Brief Kapitel 3, einen sektiererischen Menschen weisen nach ein- oder zweimaliger Zurechtweisung ab, da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt und sich selbst verurteilt. 2. Korinther 11 noch einmal, nur 13 und 15 die Verse. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich Apostel des Christus verkleiden. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als Engel des Lichtes. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit, aber ihr Ende wird in ihren Werken entsprechend sein. Ja, besonders in der Endzeit wird es eben falsche Geister geben. Nach 1. Timotheus 4, Vers 1. Der Heilige Geist sagt ausdrücklich, dass in den letzten Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren der Dämonen achten. Hört mal, Lehren der Dämonen. Das ist etwas ganz Schlimmes. Also auf den Teufel hören, der schon fromme Sachen sagt, aber nicht mit der Bibel übereinstimmt. In Matthäus 24 hat Jesus dreimal von falschen Propheten gewarnt, die in der letzten Zeit besonders auftreten werden und werden viele verführen. Wie erkennt man falsche Geister und wie kann man sich vor ihnen schützen? Natürlich ist es gut, wenn es da Brüder gibt, auch die eben die Gabe der Geisterunterscheidung haben und Gemeindegliedern helfen können. Aber wenn das auch nicht ist, dann zumindest, nämlich müssen wir vom Wort Gottes herkommen. Paulus erkannte solche Geister, die Wahrsagerin in Philippi, die ganz fromm redete, eigentlich evangelistisch. Sie sagte, das sind Männer Gottes, die euch den Weg der Errettung verkündigen. Stimmte das? Ja, aber es war keine gläubige Frau, sie war besessen, hatte einen bösen Geist. Und dann hat Paulus geboten, dass er ausfährt. Der wollte mit einschleichen in die Gemeinde. Mancher hätte vielleicht gesagt, ach, die ist doch gläubig, die hat doch Jesus bekannt und eingeladen. Nehmen wir sie auf in die Gemeinde. Und dann wird sie noch Prophetin. Das ist das Schlimme. Paulus hat es erkannt. Ja, weiter. Das hatte ich schon. Aber jetzt, wie erkenne ich das Wort Gottes? Wie erkenne ich eigentlich falsche Geister? Nämlich durch das Wort Gottes und die Prägung durch das Wort Gottes. Sie nahmen mit aller Bereitschaft das Wort Gottes auf, so heißt es von denen in Beröa, Juden, ehe sie sich bekehrten, und untersuchten täglich in der Schrift, ob es sich also verhielt. Das ist das Beste. Immer nachfragen, wie steht's geschrieben? Wenn wir nicht gleich selber das rausfinden, dann sollten wir einfach jemanden fragen, der Bescheid weiß, aus der Gemeinde oder irgendwo. Was sagst du, Kennst du die Bibel darin? Ich möchte gerne die Wahrheit erfahren und nicht einfach alles schlucken und alles einstecken. In Matthäus 22 sagte Jesus einmal zu den Sadduzäern, die eine falsche Lehre über Auferstehung hatten. Sie glaubten nicht an die Auferstehung, sie glaubten nicht mal, dass es Geister und Engel gibt. Er sagt, ihr irrt, weil ihr die Schrift nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Haben die Bibel nicht gewollt, nicht gekannt, hatten auch nicht den Heiligen Geist. Und deshalb lehrten sie, was sie wollten. Sie konnten nicht unterscheiden. Hebräer 5 sagt dazu, feste Speise aber ist für die Erwachsenen, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben, zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Also die Bibel kennen, dadurch geübt werden, Bescheid wissen. Das ist wichtig. Viele werden ja beeindruckt, nicht wahr, wenn einer kommt mit Visionen und mit Träumen und Nahtoderfahrungen auch noch. Das und das hat er erfahren, der ist aus dem Himmel wieder zurückgekommen und so weiter. Diese ganzen Irrlehren, die kenne ich aus der Seelsorge. Und wie viel haben Menschen irregeführt, waren nur Okkultisten. Aber sie haben nicht biblische Botschaft gehabt. Was nicht übereinstimmt mit der Bibel, müssen wir ablehnen. Und da wurde ein Buch ja auch herausgegeben von einem Jungen, der angeblich gestorben war, und angeblich im Himmel war. Und der Vater auch, beide haben zusammen nach das Buch geschrieben. Und das wurde verkauft, das ging weg wie die Warmsemmeln. Und dann haben sie beide bekannt, wir haben gelogen, wir haben uns das ausgedacht. Aber was an Leute beeindruckt, ja, das Buch, das musst du lesen. Die Bibel kennen sie da kaum. Gläubige, wahre Gläubige. Ich bin manchmal so enttäuscht. Natürlich müssen wir auch andere Bücher lesen. Aber wir müssen auch bald erkennen, was stimmt mit Gottes Wort überein und was nicht. Gott hat uns auch einen Verstand gegeben. Gefährliche Strömungen heute, nicht? Benny Hinn zum Beispiel, der immer noch am Wirken ist, ein Amerikaner, der hat an Gräbern von der Katrin Kuhlmann gebetet und Amy Semple Pearson. Und seitdem kann er Menschen umschmeißen. Er schwenkt seine Jacke und die Leute fallen um und er meint, das sei Wirken des Heiligen Geistes. Und belacht sich. Dann fliegt dem einen die Perücke weg und er belacht sich vor den Leuten. Sein Zirkus. Und der Teufel freut sich darüber. Sowas müssen wir ablehnen. Oder Derek Prince hörte ich letztens im amerikanischen Sender, wie er predigte, Jesus heilte alle Menschen. Und da gibt es eine Stelle, wo er an einem Ort alle geheilt hat. Das stimmt. Aber eine ganze Stunde redet er darüber, er heilt alle. Und wenn du nicht gesund bist, dann hast du nicht genug Glauben. Dann bist du selber schuld. Und so ging das dann immer wieder. Total unbiblisch. Derek Prince hat vergessen, nach Johannes 5 zu gucken, wo Jesus am Teich Bethesda war. So viele Kranke, wie viel hat er geheilt? Einen. Wir müssen nicht alle heil werden, Gott kann. Wir müssen nüchtern sein. Sehen wir, da nimmt man eine Stelle, da hackt man drauf rum, das andere wird beiseite gelassen. Ich muss doch sehen, was sagt sonst noch die Bibel über dieses Thema. Robert Schuller, der nun nicht mehr da ist, aber sein Sohn hat jetzt scheinbar eine gute Botschaft. Er rühmte sich, dass er eben in der Moschee in Damaskus, in der größten Moschee gepredigt habe, mit dem Imam sei er gut Freund. Da kann man nur predigen, wenn man Jesus verleugnet. Wissen wir das? Aber er wollte Evangelium verkündigen. Und manche sagten sogar, bekannte, fromme Leute, na, der predigt doch gut, ist doch alles in Ordnung. Und er predigte die Kraft des positiven Denkens. Das hat er von Norman Vincent Peale übernommen. Du musst nur positiv denken, das ist Glaube. Nein, es ist nicht. Die Kraft des positiven Denkens. Da sind Tausende von verführt worden. Und der Peale ist Freimaurer gewesen. Ich will nicht diese Leute alle jetzt aufzählen, aber wir müssen einfach sehen, auch heute, das hörende Gebet. Also ich immer wieder erlebe, wie Leute sagen, ich muss nicht mehr stille Zeit machen, ich muss die Bibel gar nicht lesen. Ich setze mich hin und dann kommt es über mich, dann redet Gott direkt zu mir. Ich brauche die Bibel nicht mehr. Und das ist das Gefährliche. Total gefährlich. Warum? Weil andere Geister dadurch reden können. Habe ich die Bibel, weiß ich, das ist Gott, das habe ich schriftlich. Und Gott hat immer durch sein Wort geredet. Finden wir in der Bibel irgendwo, wenn Jesus was sagte, hast du schon gespürt? Hast du schon einen Traum gehabt? Hast du eine Vision gehabt? Hast du schon die Stimme Gottes direkt gehört? Sondern er sagt immer, habt ihr nicht gelesen? Und es steht geschrieben. Ich habe immer wieder Gläubige gehört, die sagten, ja, der Mose und die hatten es doch gut. Und die vom Alten Testament, die haben direkt mit Gott reden können. Ja, das war nur ab und zu. Wir können jeden Tag die Bibel lesen. Gott redet jeden Tag zu uns. Wir sind viel besser dran. Deshalb lesen wir die Bibel, tun wir es täglich und lassen uns dadurch eben auch besonders segnen. Anselm Grün. Wie viele Bücher werden verkauft in unseren christlichen Buchhandlungen? Und der Mann hat eine so große Irrlehre, der über die Engel spricht, du kannst zu den Engeln beten und all dieses Zeug ist so unbiblisch. Er hat zig Bücher geschrieben, unheimlich viel. Und man denkt, das sei biblisch, es ist nicht biblisch. Total falsch. Ich sage das hier ganz bewusst und wenn ich Ärger kriege, wenn mir jemand an den Hals geht, ist mir egal. Denn ich muss die Wahrheit hier auch sagen. Falsche Handauflegung. Es gibt Kreise, wo man jedem die Hände auflegt, egal, und von jedem auch, wer auch kommt. Und da hat Paulus sogar gewarnt, sagt dem jungen Timotheus, lege nicht zu schnell die Hände auf. Wenn wir das tun, auch jetzt Dorothea verabschiedet haben, dann tun wir das als Gemeinde, dann ist das biblisch. Auch Paulus wurde so verabschiedet in den Dienst hinein. Aber von jedem und von Leuten, die ich nicht kenne, lasse ich mir nicht die Hände auflegen. Das wollten viele schon. Die haben manchmal falsche Geister, manchmal haben sie Sünden und übertragen durch diese ihre eigenen Sünden auf den anderen. Und das weiß ich aus der Seelsorge. Deshalb kann ich nur warnen. Oder man leugnet, dass es die Hölle gibt oder eine ewige Strafe. Letztens jemand wieder laut verkündigt oder einige sogar, die sagten, Gottes Liebe ist so groß, er liebt sie alle aus der Hölle raus. Warum? Der Tod ist nicht mehr, heißt es doch in der Bibel. So, jetzt muss man mal nachlesen. Wo steht das, der Tod ist nicht mehr? Das steht in der Offenbarung 21, wo es einen neuen Himmel, eine neue Erde gibt und Gott wird abwischen alle Tränen. In diesem Zusammenhang steht es. So, und was steht danach? Danach steht in Vers 8, aber die Ungläubigen, die Zauberer und so weiter, werden nicht im Reiche Gottes sein. Oder in Vers 27, Kapitel 21 heißt es, dass die, die nicht reingewaschen sind, sind draußen. Und in Kapitel 22, Vers 15 noch einmal, draußen sind die Hunde und die und die und die, nämlich die keine Vergebung hatten. Draußen. Also doch Hölle. Und Jesus sagt einmal, es wäre besser bei Judas, er wäre nie geboren worden. Das ist eine ganz andere Sache. Glaubt mir, ich rede nicht gern über die Hölle. Ich rede mehr über den Heiland und die Rettung. Aber hier warnt Jesus. Er hat mindestens 11 Mal über die Gehenna, die Hölle gesprochen, um zu warnen. Und das 12. Mal sagt es noch Jakobus, der auch davon spricht. Warnung. Und manche sagen, naja, das ist eine Ewigkeit. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Zeit geht ja auch vorbei. Weißt du, was es da heißt? Jesus regiert im Urtext. Die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Das ist also unendlich. Was steht geschrieben von der Hölle? Die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Lies einmal Offenbarung 14. Wo von denen gesprochen wird, die das antichristliche Zeichen haben. Sie werden gestraft werden vor den heiligen Engeln und dem Lamm. Wer ist das Lamm? Jesus. Die Ewigkeit in der Ewigkeit. Und wisst ihr, dieses Wort müsste uns auch aufschrecken, weil so viele Menschen verloren gehen und wir lassen sie einfach so vorbeigehen. Wir sagen ihnen nicht die Botschaft. Auch ich bin schuldig geworden. Wir müssen nicht alles schlucken. Auch von Joyce Meyer müssen wir nicht alles schlucken. Manches Gute, sagt sie, wirklich nicht wahr, aber vieles eben können wir nicht annehmen. Besonders wenn sie dann davon spricht, dass eben sie sagt, nicht wahr, du musst dich besonders selbst lieben. Und dann sagt sie noch, ich erlaube euch, euch selbst zu mögen. Habt ihr gehört? Liebt euch selber. Das Gegenteil wird von der Bibel gesagt. Das ist die größte Sünde, die angeführt wird von den Menschen, nämlich 2. Timotheus 3, den ersten Versen. Die Selbstliebe, sie haben sich selbst geliebt. Wir lieben uns schon, aber vorne angestellt, das ist es, darum geht's. Nicht? Niemand hat sein eigenes Fleisch gehasst, Gott gesteht uns das schon, wir dürfen wir uns sorgen. Nur wir sollen nicht vorne an sein und der Herr und alles andere hinten an, er will vorne an sein. Wir lesen in Offenbarung 12, Vers 11, wie der Teufel besiegt ist. Sie haben den Teufel überwunden durch des Lammes Blut, durch das Wort ihres Zeugnisses oder Bekenntnisses und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Sie haben natürlich für sich gesorgt, damit sie gesund bleiben und alles mögliche. Das dürfen wir doch. Aber nicht vorne angesetzt, alles andere, ich will mich erhalten, ich will nur mich. Und sie sagt, du darfst es. Genau das Gegenteil. Und das kommt an. Deshalb sind Tausende da, die hören das. Auch über Bibel-TV. Auch da müssen wir sortieren. Bitte überall, wir müssen sortieren. Prüfen wir und so weiter. Nicht, es gibt viele gute Dinge, die manchmal über eine Sache kommen, auch über Bibel-TV. Ich habe ja auch da schon genug gepredigt. Und da kann man das andere dann nicht verhindern. Aber wir müssen prüfen. Tun wir es. Prüfe die Geister, ob sie von Gott sind. Und wenn wir merken, nein, müssen wir es ablehnen. Uns dagegen stellen, für uns nicht wollen und auch in unserer Gemeinde nicht dulden lassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe es erlebt einmal in unserer Gemeinde vor Jahren, wo zwei Leute uns besonders die Allversöhnung da unterjubeln wollten mit Kassetten und so weiter, alles so hintenrum. Und Neubekehrte sagten, ist das denn richtig? Nicht wahr, das ist so komisch, das haben wir bei euch noch nie gehört, das habe ich in der Bibel noch nicht so gelesen. Und dann mussten wir die beiden zur Rechenschaft ziehen, die das taten, die haben es dann nachher gelassen. Wir haben geschwiegen darüber, sonst hätten wir gesagt, dann müsst ihr die Gemeinde verlassen. Geht nicht anders. Weil Gott es so will. Gemeindezucht, davon spricht die Bibel auch. Und das gefällt manchen Leuten auch nicht. Besonders, wenn auch liebe Freunde von denen da sind und Geschwister. Ja, so ist das. Aber das ist ein Kampf. Ein Glaubenskampf, auch in der Gemeinde. Nun wollen wir besonders aber auf das Wort Gottes achten, das uns ermutigt, das uns durch die Zeiten trägt bis hin zum Ziel. Es ist die Wahrheit. Es ist Gottes liebendes Wort. Gottes Liebesbrief an uns. Und den wollen wir beherzigen. Und dadurch sind wir gesegnet. Amen.